Inforadio Podcast.
Erneut ein Jubiläum. Der 13. August, jener Tag, an dem die Sektorengrenze in Berlin hermetisch abgeriegelt wurde, das ist 50 Jahre her, 2011. Die Magie der runden Zahl bringt nicht nur erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, sondern, so ist zu vermuten, auch bei den Institutionen, die Wissenschaft und Künste fördern, finanziell, intellektuell und natürlich auch mit Aufmerksamkeit. Der Berliner Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR wird in diesem Jahr eine Reihe von Diskussionsrunden veranstalten. Herzlich willkommen zur ersten dieser Runden, zum Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin und der Gedenkstätte Berliner Mauer. Berlin 1961, die Abstimmung mit den Füßen. Hier in einem Kernort Berliner städtischen Selbstbewusstseins in der Nikolaikirche versuchen wir in Erinnerung zu rufen, was auf den Mauerbau zulief, wie sich weltpolitische Pläne der Supermächte, politisches Handeln vor Ort und die Entscheidungen der Menschen zu bleiben oder zu gehen miteinander verwoben haben. Herzlich willkommen, darf ich meinen Gästen sagen, Zeitzeugen wie Historikern. Ich freue mich auf Klaus Schütz. Neben vielen anderen wichtigen Tätigkeiten waren Sie regierender Bürgermeister von Berlin in den Jahren 1967 bis 1977. Als die Mauer gebaut wurde, waren Sie Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Helga Schubert ist bei uns, Schriftstellerin, Psychologin, Jahrgang 1940. Als die Mauer gebaut wurde, studierten Sie an der Humboldt-Universität. Sie blieben in Berlin-Ost. Sie veröffentlichten ab Mitte der 70er Jahre literarische Texte. Manches, auch über die Mauer, erschien nur im Westen. Manfred Wilke ist bei uns, ehemals einer der beiden Leiter des Forschungsverbundes SED-Stadt an der Freien Universität Berlin, heute beim Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Im Mai erscheint sein neues Buch »Der Weg zur Mauer«. Und schließlich Jens Schöne, der Stellvertreter des Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Er hat in seiner Dissertation 2004 die beiden Phasen der Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR untersucht. Phasen, denen jedes Mal staatliche Krisen folgten, 1953 wie 1960, 61. Ich sagte es, Magie der runden Zahl. Und doch vielleicht ist der Blick auf den Mauerbau und die Zeit davor auch geprägt im Abstand von neuen Einsichten, durch neue Dokumente, durch neue Fragen der Forschung, aber auch durch die Lebenswirklichkeit, die Lebenserfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Lassen Sie uns also, bevor wir in die Details gehen, uns darüber vergewissern. Wie hat sich Ihr Blick auf die Mauer über die Jahre verändert, Helga Schubert?
Also als sie gebaut wurde, habe ich eine vollständige Änderung meiner Lebensperspektive gesehen. Es war im Sommer, ich war 21 Jahre alt, verheiratet, hatte ein kleines dreiviertel Jahre altes Kind, was heute hier ist mit 50 Jahren und wollte in den Westen gehen. Ich war Studentin und hatte also total mir was völlig anderes vorgestellt von meinem zukünftigen Leben. Ich war Berlinerin, immer hier gelebt und habe gedacht, ich werde den Studienplatz wechseln, nach Westberlin gehen. Ich fand es völlig absurd, hier zu leben. Und dann war die Mauer da. Und ich habe diese Mauer als eine Demütigung empfunden und als eine völlige Veränderung meiner Lebensperspektive ein. Und dieser Blick hat sich nicht geändert und ich bin einfach unheimlich glücklich, dass das vorbei ist und dass ich hier sitze mit 71 Jahren, also 50 Jahre später, zwischen mit weißen Haaren und mich einfach freue, hier zu sitzen. Und es ist vorbei, ein Albtraum ist es gewesen und ist es immer noch.
Klaus Schütz, der Blick auf das, was 1961 passiert ist.
Also erstmal gehöre ich zu einer kleinen Gruppe höchstwahrscheinlich. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, dass es die Mauer gibt. Ich war, muss ich gestehen, skeptisch, ob es möglich ist, Deutschland wieder zu vereinigen. Aber ich war mir immer sicher, dass das nicht mit Berlin geht, so dass das hier so bleiben würde mit der Mauer. Hinzu kommt, dass natürlich die Mauer für mich ein, sagen wir auch von der Person her eine besondere Bedeutung hatte. Ich war, als die Mauer gebaut wurde, war ich der Wahlkampfleiter für den, das erste Mal gab es das, für den Bundeskanzlerkandidaten Willy Brandt. Und ich war, wie soll ich mal sagen, in einer Gegend mehr beschäftigt, nämlich Westdeutschland, als hier meinen eigentlichen Heimatort. Und deshalb hat man, aber da ich hier immer war und hier von hier, dass ich immer nur hin und her ging, habe ich diese Mauer doch immer dann eben nur als eine Besonderheit gesehen, die irgendwann mal aufhört. Die eigentliche Schwierigkeit nach den ersten Tagen der Mauer war, dass für eine gewisse Zeit von 3-4 Wochen man noch mit seinem Westberliner Ausweis nach Ost-Berlin gehen konnte. Die Ost-Berliner konnten nicht zu uns kommen. Ich weiß das deshalb, weil heute kann man ja darüber wohl auch etwas sagen, weil wir nicht, wir Sozialdemokraten, wir hatten eine einheitliche Parteiorganisation und nicht wenige von uns sind mit West-Berliner Personalausweisen in der Tasche rübergegangen und sind mit den Freunden zurückgekommen, die diese Ausweise benutzen konnten. Wir brauchten den Ausweis in den ersten 3 Wochen nur vorzuzeigen. Mein bedrückendstes Erlebnis war, dass ich in den Stunden nachher und in den Tagen danach in den Büros der Sozialdemokraten war, wo die Kollegen und Genossen saßen und im Grunde genommen schimpften auf die Westmächte, aber vor allen Dingen auf die, die der Stacheldraht denen hier verkauft haben. Ging das immer mit ihr? Ihr habt doch dabei gesessen, wie das hier verramscht wurde hier, diese wie soll man das, die Einheit der Stadt. Also knapp gesagt, ich habe sie ja nie anerkannt, obwohl ich mich darauf eingestellt habe, dass ich auch für eine lange Zeit in einem gespaltenen Deutschland leben würde.
Die historische Beschäftigung mit Mauerbau, mit dem, was dazu führte und was dann folgte, Jens Schöne, Manfred Wilke, folgt ja auch, wie alle Historiografie, manchmal Schwerpunkten, manchmal auch Moden der Methodologie. Was können Sie sagen, gerade durch die Öffnung von Aktenkammern, durch die Öffnung von Archiven, was an Erkenntnisfortschritt in den letzten 2 Jahrzehnten kann man festmachen? Jens Schöne.
Bis 1989 hatten wir ja mehr oder weniger die üblichen Mythen. Im Osten wurde gepflegt der antifaschistische Schutzwall, auf den sich das ja dann immer zuspitzte. Der Westen spekulierte viel über die Hintergründe, warum es dann nun zum Mauerbau kam, wer insbesondere verantwortlich zu machen ist. Da gibt es ja bis heute noch den Streitpunkt, war nun Ulbricht der Treibende oder war Khrushchev derjenige, der aus Gründen des Kalten Krieges vorpreschte. Und erst die Öffnung natürlich der Archive in der DDR und auch zum Teil zumindest in der früheren Sowjetunion hat uns dadurch ermöglicht, mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Beispielsweise, Herr Schütz, wenn ich da gleich mal anknüpfen darf, weil Sie davon sprachen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt konnte man mit dem Westberliner Personalausweis nach Ostberlin gehen. Das ging exakt bis zum 22. August, weil nämlich in der Politbürositzung am 22. August und dann mit Gültigkeit 23. August beschlossen wird, dass das nicht mehr geht. Und wie wir eben heute zum Beispiel wissen, liegt das unter anderem daran, dass die DDR-Bevölkerung natürlich zuhauf argumentierte, naja, ihr sagt, ihr habt jetzt hier einen antifaschistischen Schutzwall errichtet, aber warum zeigen die Waffen, warum zeigen die Panzer alle nach Osten? Und warum dürfen die Schieber, die Versanten und wie das dann alles hieß in der SED-Propaganda, aus West-Berlin dann noch frei hier rüberkommen? Und das war dann schon eine erste Reaktion darauf. Wie gesagt, ab dem 23. ist das dann nicht mehr möglich.
Ja, Manfred Wilke.
Die DDR hatte angeboten, dass sie die Passierscheine für Westberliner ausstellen wollte in West-Berlin. Das hat der damalige Senat abgelehnt, weil das in der Konzeption der SED sozusagen der erste Schritt war, konsularische Einrichtungen in West-Berlin zu etablieren. Und die Westmächte haben das dann ebenfalls verboten, sodass also formal die SED sagen konnte, wenn ihr euch auf unsere Bedingungen eingelassen hättet, hätten die Westberliner nicht bis 63 zu den Passierscheinen warten müssen. Nun auf Ihre Frage zu antworten, die ersten 20 Jahre seit Öffnung der Akten, und nicht, zwar nicht nur der MFS-Akten, sondern der SED-Akten, haben die Forschung natürlich konzentriert auf das, was die DDR getan hat. In den letzten zwei Jahren sind durch die Bemühungen von österreichischen Forschern und von der Deutsch-Russischen Historikerkommission jetzt auch entscheidende Akten in Moskau freigegeben worden. Da stellt sich nun ein Bild heraus, dass die da in der damaligen Zeit alle Verantwortlichen im Westen sowieso hatten. Das hat nicht allein Ulbricht entschieden, das hat Moskau entschieden. Diese Erkenntnisse werden wohl in diesem Frühjahr veröffentlicht und dann ergibt sich ein neues Bild auf die Mauer, nämlich zum Ersten, dass es ein weltpolitischer Konflikt war, das war jedem damals schon klar, und auf der anderen Seite die Not der DDR. Und wenn mein Vorredner gesagt hat, dass der Ulbricht gedrängt hat, so ist das richtig. Ab dem Januar 1961 verlangte er von Chruschtschow, das West-Berlin-Problem zu lösen. Aber er wurde gedrängt von den Flüchtlingszahlen und von der Besorgnis, dass es in der DDR nicht ruhig bleiben würde.
Was von dem, was die heutige historische Forschung herausfindet, haben damals Politiker etwa Willy Brandt und im Berliner Senat oder auch in Bonn geahnt, vermutet, gewusst?
Man wird im Rückblick ehrlicherweise sagen, wir haben so gut wie nichts gewusst. Ich spreche jetzt von den, sagen wir, den letzten 8 Wochen vor dem Bau der Mauer. Wir haben im Grunde genommen jeden Tag darüber gesprochen, was werden die machen. Wir haben da eine Vielzahl von Konstrukten gehabt, dass irgendwie extra Ausweise für Reisen nach Berlin ausgegeben wurden durch die DDR, dass Leute gehindert wurden, dahin zu kommen, und irgendwelche anderen Ausweise, ähnlichen Dinge. Wir haben alles Mögliche diskutiert. Freimütig gesagt, wir sind durch den Bau der Mauer, wenn ich das so sagen kann, überrascht gewesen. Wir sahen, dass ein Problem auf uns zukommt, denn hier war der Teufel los mit Tausenden von Flüchtlingen.
Darf ich noch was ergänzen?
Bitte.
Was mich jetzt in der Antwort von Ihnen, Herr Schütz, ein bisschen überrascht, ist, dass Sie auf die Berlin-Krise, die seit 1958 die europäische Politik beherrschte, nicht eingegangen sind. Denn die Verhandlungen über eine Lösung des Berlin-Problems zwischen den Amerikanern und den Russen und auch dem Westen fanden ja in dieser ganzen Zeit immer wieder ansatzweise statt. Und im Vorfeld des Treffens Kennedy-Khrushchev in Wien, was wir wohl als eine der Schaltstellen auf dem Weg zur Entscheidung identifiziert haben, gab es ein Memorandum des amerikanischen Botschafters Thompson in Moskau, der dem Kennedy klar sagte, wir werden wohl den Ostdeutschen erlauben müssen, dass sie die Grenze zumachen. Das ist im März 1961. Also, wenn die Amerikaner ihre Präsenz hier verteidigen wollten, dann mussten sie sozusagen einen Deal mit den Russen machen. Ihr macht, was ihr in eurem Sektor machen wollt, und wir bleiben dafür in West-Berlin. Das Ziel der Sowjetunion in dieser Berlin-Krise war, die Westmächte zum Abzug aus Berlin zu veranlassen und sie zu zwingen.
Aus Gesamt-Berlin.
Das war bis zum Berlin, zum Wiener Gipfel, ja. Anfang Juni, die Linie der sowjetischen Politik.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es ganz kurz aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Berlin 1961, die Abstimmung mit den Füßen, das Forum im Inforadio heute aus der Berliner Nikolaikirche. Wir sind eben bereits eingestiegen in die ganz große Weltpolitik, also insbesondere in das Verhältnis der beiden Supermächte, Sowjetunion und USA, und ihre jeweiligen Interessen, die sie hier in Berlin versucht haben zu behaupten oder durchzusetzen. Wir werden da gleich wieder anschließen. Ich gehe noch einen ganz kurzen Schritt zurück. Klaus Schütz hat vorhin gesagt, wir waren überrascht über das, was da passiert ist am 13. August. Helga Schubert als eine junge Studentin, die in einer Stadt lebt, in der, man muss es ja sagen, täglich Hunderttausende aus beruflichen Gründen, um zu studieren, um einzukaufen, die Sektorengrenze überschritten haben in beide Richtungen. Wie überrascht waren Sie? Haben Sie da was kommen sehen? Hat man das unter Freunden und so diskutiert? Das geht nicht mehr lange gut?
Also es ist ja eine Gefahr gewesen, in der wir gelebt haben. Wir wussten ja schon, dass es gab ja schon Strafrechtsbestimmungen, es gab ja schon Gefängnis. Das darf man auch nicht vergessen. Was sich alle 3 Jahre, ich habe es mir mal rausgeschrieben, alle 3 Jahre verschärfte. Also erstmal kriegte man 3 Monate Gefängnis. 1951, wenn man seinen Pass nicht abgab, wenn man in den Westen fuhr. Dann 1954 kriegte man schon Gefängnis bis zu 3 Jahren. Man darf immer nicht den Terror nicht vergessen und nicht vergessen, dass wir in einer Diktatur gelebt haben. 1954, wenn man ohne Genehmigung die DDR in Richtung Westen verließ. Und dann am 11. Dezember 1957 gab es ein Strafrechtsergänzungsgesetz. Da kriegte man schon Zuchthausstrafe dafür. Später dann, nach dem Bau der Mauer 68, gab es für den ungesetzlichen Grenzübertritt 5 Jahre. Das will ich nur in Klammern sagen. Wir wussten ja alle, dass es strafbewehrt war. Wir hatten eine Untermieterin, der habe ich noch geholfen, Sachen mit rüberzubringen. Im Umkreis, die Hälfte meiner Abiturklasse in Köpenick war in den Westen gegangen. Also man wusste, dass ganz viele gingen. Und man wusste, dass es also in einer perfiden Weise wurde auf den Westen geschimpft, von der Ostseite her. Und auch die Grenzgänger wurden schlecht gemacht. Leute wurden unter Druck gesetzt, wenn sie in West-Berlin studierten. Also es ging eigentlich immer weiter. Und das ist das Typische einer Diktatur. Das habe ich damals auch empfunden, dass man erstmal sieht, was lässt sich die Bevölkerung gefallen? Wo müssen wir jetzt mit Terror vorgehen? Und man hat immer gedacht, hältst du das noch aus oder geht das eigentlich noch? Kann man sich noch irgendwie damit arrangieren? Also es war eigentlich klar, dass irgendwas passiert. Wir lebten ja genau in dieser offenen Stadt, jetzt wie heute, bloß dass eben wir eine Währung hatten im Osten, die genau 1:6, also unsere Währung war ja nur 1:6 überhaupt wert, sodass man, es war eine Sache von kurzer Zeit, bis die DDR irgendwie zusammengebrochen wäre, was ja ganz schön gewesen wäre, aber man wusste ganz genau, die Sowjetunion steht dahinter, die wird sie auf jeden Fall stützen, diese SED-Regierung. Uns war auch bewusst, dass wir in Berlin eine andere Situation hatten, als Berliner, auch als Ostberliner, gegenüber den Leuten in der DDR. Die sind ja überhaupt nur über das Schlüsselloch Berlin überhaupt in Westen gekommen, wenn sie fliehen wollten. Die sind ja tatsächlich nur mit ihrem Ausweis gekommen und hatten ja kaum was bei sich, ihre Kinder noch, wenn sie fliehen wollten. Also es war eine Zeit, in der man von allen Seiten immer hörte, die sind jetzt weg und die sind jetzt weg. Also irgendwas musste passieren, wenn die Intellektuellen flohen, die Ärzte flohen, dass die Regierung wahrscheinlich irgendwas machen würde. Es war so ein bisschen so ein Damokles. Schwert. Und vor allen Dingen hat man sich selbst immer zu gefragt, kannst du hier noch bleiben? Ist ja nicht nur, dass man die Gefahr sah, die einem drohte und die Freunde, die alle weggingen, sondern man selber hat sich ja gefragt, du musst doch blöde sein. Es hieß ja DDR, der doofe Rest oder was, also man, der Letzte macht das Licht aus oder so. Diese Sachen sagte man damals auch schon.
1960 verließen fast 200.000 Menschen die DDR und Ost-Berlin Richtung Westen, mindestens 3/4 über Berlin. Seit 1949 hatten 2,7 Millionen Menschen das Land verlassen. Es waren vor allen Dingen sehr viele junge Menschen. Ab Mitte Juli und im August 61 waren es täglich zwischen 1.000 und 2.500 registrierte Flüchtlinge. Ich sage registriert, weil man kann an den Unterlagen sehen, es wurde sozusagen von montags bis samstags registriert. Sonntags gibt es sicherlich auch Menschen, die gekommen sind, aber die wurden erst dann wieder montags Sie haben eben, Helga Schubert, bereits angesprochen, Berlin, die spezifische Situation, die Grenze, die innerdeutsche Grenze war bereits seit 1952 wesentlich stärker befestigt. Wir schauen immer gerne auf die Zentren. Sie haben eben auch gesagt, die Intellektuellen gehen weg. Ich würde, weil Jens Schöne darüber sehr intensiv gearbeitet hat, mal den Blick auf das flache Land werfen und fragen, wie ist das eigentlich in der Fläche gewesen? Ich habe kurz angesprochen am Anfang Ihre Arbeit über die Kollektivierung der Landwirtschaft, diese 2 Phasen, da ging es ja unter anderem auch darum, dass der Staat und die Partei einen Fuß auf dem flachen Land in der Tür haben sollte. Und für die SED war die erste Kampagne nicht so erfolgreich, weil nur knapp 50% der Bauern sich in die LPGs haben bringen lassen. Wie sehr ist die Situation auf dem Lande Teil dieser Krisenerfahrung, die Helga Schubert eben formuliert hat?
Also es ist ganz eindeutig so, dass seit 1958 ja nicht nur das Berlin-Ultimatum oder die sogenannte zweite Berlin-Krise läuft, sondern auch die ökonomische Hauptaufgabe läuft ja seit 1958, seit dem 5. Parteitag, die eben heißt, bis 1961 müssen wir Westdeutschland im Pro-Kopf-Aufkommen an wichtigen Industriegütern und Nahrungsmitteln überholen. Wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns ja immer noch gerade in der DDR in einer Mangelgesellschaft. Also die letzten Lebensmittelkarten sind zwar abgeschafft, offiziell seit 1958, aber es gibt Brotlisten, es gibt Butterlisten und. Also das ist weiter existent. Also das Land spielte noch eine ganz andere, größere Rolle, als wir das heute im Blick haben. Und als die SED dann versucht, sozusagen mit Nachdruck die Produktion anzukurbeln, und da bleibt ihnen aus ideologischen Gründen nur ein Weg, nämlich die Vollkollektivierung, und als dann im Jahr 1960 der sogenannte sozialistische Frühling kommt, in dem alle Bauern in die LPG zum Eintritt gezwungen werden, und da ist es dann wirklich Zwang, sagt die Theorie, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles aufwärts gehen, jetzt werden die Produktion steigern, aber es passiert aus logisch nachvollziehbaren Gründen genau das Gegenteil. Die Produktion bricht ein, und das ist dann natürlich sehr klar zu sehen in jedem einzelnen Geschäft bis hin in Berlin, weil nämlich die Versorgung nicht mehr gesichert ist. Hinzu kommen viele andere Probleme, die viele der Bauern verlassen dann über Berlin wieder die DDR. Es ist plötzlich sehr viel Geld im Umlauf, weil die Bauern beispielsweise gar kein Geld mehr ausgeben für Futter, für Düngemittel und ähnliches. Dem steht aber wiederum kein Warenangebot gegenüber. Also die Regale sind noch leerer sozusagen, und insofern wird die Kollektivierung ein ganz wichtiger, ich würde sagen, Katalysator auf dem Weg zum Mauerbau. Das kann man gar nicht voneinander trennen, weil die Wirkungen, wie gesagt, in jedem einzelnen Ort spürbar sind. Noch dazu kommt hinzu, dass es, weil Sie danach fragten, ganz eindeutig sich zeigt, dass es der SED keineswegs gelungen ist, sich in der Bevölkerung zu verankern, sich dort eine Mehrheit zu verschaffen. Es gibt seit 1946 keine freien Wahlen mehr. Das hat ja auch seine Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, wenn ich nochmal an die vorherige Debatte kurz anknüpfen darf, dass eine wichtige Sache ist, dass wir, da wir ja jetzt am Anfang des Jubiläumsjahres stehen, dass wir uns bemühen, einfach mal uns hineinzuversetzen in die Zeiten. Nicht mit unserem Wissen, sondern mit dem Wissen der Zeitgenossen, weil mir ist das völlig logisch. Wir sitzen heute hier und sagen, naja klar, das war ja klar, dass da eine Mauer kommt und dann wird da ummauert. Aber wenn Sie die Zeitgenossen fragen, deswegen leuchtet mir auch völlig ein, dass Sie sagten, Herr Schütz, wir wussten alle, irgendwas passiert, aber wir konnten uns nicht vorstellen, was dann am Ende passiert. Und bis zu dem Zeitpunkt durch eine ja immer noch pulsierende Großstadt eine Mauer zu ziehen, und zwar einmal drumherum, das war für die Zeitgenossen nicht wirklich vorstellbar. Das wurde in verschiedenen Modellen zwar vorher schon mal durchgespielt, und Ulbricht versucht ja schon zu Stalins Lebzeiten dafür eine Genehmigung zu bekommen und drängt ja immer weiter. Dieses Flirren fast der Luft vor Gerüchten, was passiert, was tut Ulbricht, was tut Khrushchev, was machen die Russen, das ist da, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute dann da saßen und dachten, na gut, jetzt wird wohl die Mauer gebaut. Straßenbahnen und Buslinien fahren ja schon nicht mehr über die Sektorengrenze, aber die U-Bahn und die S-Bahn, die fahren ja noch, und das war nicht so vorstellbar, wie man das jetzt halt einfach unterbrechen könnte. Insofern nur mein Plädoyer dafür, denken wir darüber nach, wie damals die Realitäten tatsächlich gewesen sind.
Bitte. Ich wollte noch sagen, wir Deutschen müssten jetzt endlich mal lernen aus der Geschichte, was Diktaturen können. Also das ist sozusagen die zweite große Lehre gewesen, die man irgendwann mal annehmen muss. Ja, was eine Diktatur macht, die macht die verrücktesten Sachen. Die katalogisiert einfach mal eben in Deutschland die jüdische Bevölkerung, und irgendwie kriegt sie es hin, ganz langsam. Erstmal dürfen sie keine Ärzte mehr sein, dann keine Rechtsanwälte und so weiter und so weiter. Dann dürfen sie nicht mehr auf Parkbänken sitzen, und dann können sie noch irgendwie eine Steuer zahlen, wenn sie ins Ausland gehen, und dann werden sie eben vergast. Ja? Und so ist es auch in dieser Diktatur. Man guckt erstmal so, man macht die Grenzgänger schlecht, man hetzt auf die Imperialisten, man erzählt ein absoluten Mist in den Zeitungen. Morgens bin ich zum Beispiel so erzogen worden, was der Rias sagt und was die Zeitung sagt, das war immer genau umgekehrt. Und dass man überhaupt erst mal sieht, wie man desinformiert wird und so. Und schrittweise, dann wird eine Stacheldrahtrolle gemacht zwischen Ost- und West-Berlin. Und dann wird eben dieses kleine Mauerchen erst mal gebaut. Und dann unterhalten sich die darüber noch. Und dann stehen sie mit der Leiter drüber und zum Schluss werden sie abgeknallt, ja. Und so, das macht eine Diktatur, dass man sich endlich mal klar macht, dieses Schlechtmachen der offenen Gesellschaft und dieses Lächerlichmachen der Wahlen und der langsamen Vorgänge in offenen Gesellschaften, dass die Deutschen irgendwann mal diese Gefahr für ihr Leben erkennen, ja, für ihre politische Kultur. Und das ist für mich einfach nur ein Beispiel.
Klaus Schütz?
Ja, die Frage auf den 13. August hin ist natürlich immer gewesen, wir haben vorhin von dem Konzept gesprochen, dass möglicherweise, ob das die Berliner Führung gehabt hat, ich glaube nicht, dass es eins gab. Es gab auch kein Konzept in Bonn. Ich frage mich auch rückblickend, ob es ein Konzept bei den Amerikanern gab. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Sowjets ein Konzept hatten.
Aber sie hatten eins.
Sie hatten eins, ja, sie sind auch schon mal rangegangen und haben immer gemerkt, sie konnten es nicht durchsetzen. Sie sind hergekommen und haben hier in Berlin, das wird ja immer vergessen, haben die deutschen Parteien gegründet. Und zwar nicht nur für ihre sowjetische Besatzerzone, sondern sie wollten sie für ganz Deutschland gründen und so weiter. Und die anderen hatten da kein Konzept. Und im Grunde genommen ist ja der Ärger, der hier am 13., 14., 15. August in der Stadt war, angefangen von der Führung, bis nach unten ist der Ärger, dass es eigentlich kein Konzept auf westlicher Seite gab. Sehen Sie, in dieser Situation hat der regierende Bürgermeister von damals, also Willy Brandt, etwas getan, was nie wieder mir vergleichbar klargemacht hat. Er hat einen Brief an den amerikanischen Präsidenten geschrieben und hat ihm gesagt, was ist eigentlich los bei euch? Wir sind hier eine Vier-Mächte-Stadt. Ihr seid hier einer der, und nichts passiert hier. Ihr lasst euch an der Nase rumführen, wie mit einem Ring, irgendwelche Tiere Tanzbären rumgeführt werden. Und da ist immer wieder deutlich geworden, dass all die Ereignisse, die davor waren, die habe ich ja nun alle auch miterlebt, dass die auch alle im Grunde genommen sich entwickelt haben, ohne dass es eine westliche Konzeption gab. Es gab so etwas wie eine Führungsposition in West-Berlin. Immer, das haben Sie gesehen, sehen Sie vom Anfang der Ablehnung der Gleichschaltung mit der SED, also zur SED. Das sehen Sie in jedem einzelnen Punkt, aber Sie finden immer kein, und auch vom 13. August. Ich meine, Brandt ist eben hingegangen in die Kommandantur. Da waren ja die Sowjets nicht mehr drin als Kommandanten, die waren ja ausgezogen aus irgendeinem Grunde, den ich jetzt nicht erwähnen will, 48. Sondern, aber da hängt noch immer das letzte schöne Bild, große Bild von dem damaligen Kommandanten. Und da hat er gesagt, jetzt komme ich hier hin zu euch, ihr lasst euch hier an der Nase rumführen in der Welt und ich sehe noch immer, dass der sowjetische Kommandant euch gütig hier von den Räumen, von den Ringen hier anguckt. Diese Grundstimmung, die dann einen fatalen Einfluss auf die, sagen wir, Befugnis, auf die Befüglichkeit der Berliner Bevölkerung hatte. Wir hatten keine gute Stimmung. Wir wussten, dass wogegen wir sind, aber es war für uns nicht die gute Stimmung. Wir hatten auch niemanden, der uns das zeigen will. Die ist erst im Jahr 1963, 2 Jahre, überwunden werden. Und zwar durch 2 Ereignisse ganz besonderer Art. Und das erste war der Besuch von John F. Kennedy. Da soll man nie vergessen, wer das. Gibt ja genug Altersgenossen hier, welche so sagen können, die sich zumindest
Berliner
an dieses Ereignis erinnern werden. An der unvergessenen Besuch.
Ich bin ein Berliner.
Und ja, mit diesem Satz, aber das muss man hier, wir müssen wir doch gesehen haben, da muss man die Schilderungen der amerikanischen Korrespondenten gesehen haben. Einige von denen, von den hartgesottensten, dachten, der Welt, die sie seien, sahen auf einmal Tausende weinender Berliner, die auf diesen Kennedy sahen. Und man muss sich ja vor dem Rathaus selber erlebt haben, was dort los war. Dies ist einer der ersten. Und der zweite, der auch wichtig war, ist, dass es uns gelungen war, im Dezember des Jahres 1963 das erste Passierscheinabkommen zu schließen. Das heißt, zu beweisen, dass die andere Seite, was immer sie forderte, auch mit uns bereit ist, ein Abkommen zu schließen. Das war, das vergessen viele, das erste Mal, dass eine, wie immer geartete, westdeutsche Institution mit einer DDR-Institution ein Abkommen unterschrieb. Und wir unterschrieben dieses Abkommen dann mit einer qualifizierenden Einschränkung, denn wir sagten, was habe ich noch nie im Abkommen seitdem oder davor gesehen, wir beide unterzeichnen dieses Abkommen, obwohl wir beide uns gegenseitig nicht anerkennen, wenn ich das so sagen will. Das heißt, dieser ganze Weg musste erst gegangen sein. Da hat uns dann auch in der Führung der Stadt, wir waren ja eine ziemlich geschlossene Führungsgruppe, ich meine auch parteimäßig, wir waren da drei Parteien, die schon wussten, dass sie zusammenstehen müssen, ob es passt oder nicht und ob es nett ist oder nicht oder so. Und das hat, da musste der Schock des Mauerbaus und der Schock, dass dann das andere nicht reagieren konnten, die unserer Meinung hätten reagieren müssen. Die hätten nämlich rüberfahren können und mit ihren Sachen da fahren. Clay hatte so etwas Ähnliches vor, hat man ihm dann verboten. Der wollte ja mit dem Panzer hier bei Checkpoint Charlie rüber und wollte demonstrieren, dass ich bin da. Und das hat jemand ihm dann verboten. Und das ist dann überwunden worden. Und ich glaube, man sollte das nicht vergessen. Nur dazu gehört natürlich das Grunderlebnis des Mauerbaus.
Zu diesem Zeitpunkt, Klaus Schütz, waren Sie nicht mehr in Bonn im Bundestag, sondern waren Senator für Bundesangelegenheiten bereits im Berliner Senat.
Ja, ich war Vertreter Berlins beim Bund.
Genau.
Und dadurch habe ich auch natürlich die guten Kontakte gesehen, die man hat, und auch die gute Verhältnis. Nein, das ist schon, ich bin damals im Wesentlichen bin ich da erst reingekommen in ein neues Amt.
Bevor Manfred Wilke unter anderem etwas zu den Konzepten des Westens sagen kann und zu John F. Kennedy, gibt es noch mal ganz kurz Nachrichten, Verkehr und Wetter. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR aus der Berliner Nikolaikirche. Berlin 1961, die Abstimmung mit den Füßen, mit den Gästen Klaus Schütz, Helga Schubert, Jens Schöne und Manfred Wilke. Manfred Wilke, wir haben vorhin die Frage ganz kurz angerissen, hatte der Westen ein Konzept? Und 1961, habe ich den Eindruck, ist der Wechsel im Präsidentenamt auch eine Phase, in der zumindest die Sowjets denken, aha, da ist die USA möglicherweise mit sich selbst beschäftigt, da können wir agieren. Und John F. Kennedy hat ja diverse Probleme, insbesondere in beiden Amerikas zu handeln. Wie ist die Frage nach dem Konzept bei John F. Kennedy zu beantworten?
1961 passieren einige Dinge, die die Weltpolitik gründlich verändern. Vietnamkrieg beginnt. Und der Bruch der Russen mit den Chinesen, was in dem Kontext der allgemeinen Berlin-Diskussion in der Regel gar nicht erwähnt wird. Was aber zentral ist für das sowjetische Verhalten in dieser Zeit, als es um den Mauerbau und danach ging. Denn das westliche Konzept war im Grundsatz, dass wir behaupten den Status quo, die Russen wollen Veränderungen. Ich will aber eigentlich noch eine Geschichte erzählen, die mir sehr am Herzen liegt und die knüpft an das, was Herr Schöne gesagt hat. Am 1. August 1961 verhandeln Chruschtschow und Ulbricht die Modalitäten, wie das in Berlin mit der Mauer, damals noch den Stacheldraht durch die Stadt, werden sollte. Und da fragt der Chruschtschow den Ulbricht, sag mal, die westlichen Informationen sagen mir, dass der Westen beruhigend auf die Situation einwirkt, weil sie fürchten, es kommt in der DDR zum Aufstand, dann kommen diese russischen Panzer und walzen ihn nieder. Also wir haben den 17. Juni plötzlich gegenwärtig. Und der Ulbricht antwortet ihm, ja, einen Aufstand wird es nicht geben, den hat Mielke unter Kontrolle. Aber es kann Unruhen geben, die uns sehr schaden. Und dann erzählt er die Geschichte aus Henningsdorf, aus dem Lokomotivelektrowerk vom 1. Juni, wo ein Ingenieur einen offenen Brief an Ulbricht formuliert, wo er in knapper Form darauf hinweist, es fehlen Lebensmittel vom Brot angefangen bis zur Wurst. Und ob das der Lohn ist für 10 Jahre Aufbauarbeit der DDR-Wirtschaft. Und dann verlangt der Ingenieur 3 Dinge. Abstellung dieser unmöglichen Zustände. 2. Aufklärung, wer daran schuld ist. Und 3. Ablösung aller Funktionäre, die dafür verantwortlich waren. Und dann tut er etwas, was an den 17. Juni, an den Anfang in Berlin erinnert. Er geht im Betrieb rum, sammelt Unterschriften. Der Parteisekretär sammelt die Unterschriften und den Brief ein und zerreißt ihn, was die Stasi anmerkt, dass damit die Feststellung der Leute, die das unterschrieben haben, nicht möglich war. Also auch dieses gehört mit in das Bild der Zeit vor der Entscheidung, die Chruschtschow erst am 20. Juli trifft, in Berlin die Grenze zu schließen.
Da würde ich gerne gleich anknüpfend auch eine Geschichte erzählen zu dem Punkt, weil ich da einige Dinge dann doch ein bisschen innenpolitischer sozusagen betrachte. Am 16. August 1961 fällt in Berlin der Strom aus. Und zwar im gesamten Stadtgebiet ist es zu verzeichnen. Das Ministerium für Stadtsicherheit macht hinterher natürlich eine große Untersuchung, weil zunächst angenommen wird, Sabotage und Ähnliches. Es stellt sich heraus, im Umspannwerk Rago, wo auch immer das sein mag, explodiert ein Schalter und das hat eine Kettenreaktion. Wie auch immer. Was das Ministerium für Stadtsicherheit auch feststellt in diesem Zusammenhang, ist, dass in dem Moment, wo der Strom ausfällt, wo das Licht ausgeht in den Betrieben, flächendeckend 2 Vermutungen sofort von den Arbeitern vorgetragen werden. Die erste Vermutung ist, jetzt kommt der Krieg. Die zweite ist, und wie gesagt, flächendeckend, jetzt beginnt der Generalstreik, jetzt kommt der Volksaufstand. Worauf wir im Verlauf dieses Jahres, wenn wir uns diesem Thema widmen, auch noch mehr achten müssen, ist die Bevölkerung. Das war die große Unbekannte. Der eine Aspekt sind die großen internationalen Beziehungen, Verhandlungen, Geheimgespräche und was da alles läuft. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, was wir am Anfang schon sagten, dass eben innerhalb der DDR so viele und so massive Probleme vorhanden sind. Das konnte das Land nicht länger aushalten. Und deswegen hat Ulbricht massiv versucht, eben bei Chruschtschow mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, zu intervenieren und ihn sozusagen etwas vor sich herzutreiben.
Die Bevölkerung, die große Unbekannte, Helga Schubert.
Ja, ich wollte was dazu sagen. Zu den Konzepten, zu den fehlenden Konzepten der Westmächte und auch der Bundesregierung, als die Mauer gebaut wurde. Das erinnert mich daran, an dieses etwas spöttische immer, die Bundesregierung hatte keine Konzepte, als die Mauer fiel. Ja? Und ich möchte einfach sagen, das ist für mich auch etwas Tröstliches. Und zwar dieses Paranoide der Diktaturen hat die offene Gesellschaft nicht. Also immer damit rechnen, was hat der andere jetzt, was führt der andere im Schilde. Die offene Gesellschaft oder die offenen Gesellschaften des Westens halten sich immer an Verträge und denken, das kann auch der andere nicht wissen. Die haben ihre langen parlamentarischen, bürokratischen Wege. Und das ist für mich etwas sehr Tröstliches, dass die nicht Konzepte hatten, sondern die haben es einfach nicht für möglich gehalten. Es ist so, dass die aber letztendlich immer siegen, die offenen Gesellschaften, weil sich Diktaturen auf die Dauer nicht halten.
Kein Konzept haben ist etwas Tröstliches, hat Helga Schubert eben gesagt, für einen Politiker, von dem man dann aber auch erwartet, dass er jetzt handelt, wie man von Willy Brandt es ja auch erwartet hat, ist es nicht unbedingt etwas Tröstliches. Er hat etwas Ungewöhnliches damals gemacht. Er hat eine große Kundgebung angeführt, von der niemand genau wusste, wenn ich richtig informiert bin, am 16. August, ob die dann vielleicht alle gemeinsam zur Mauer gehen und es zu internationalen Konflikten führt.
Man muss noch einmal sich auch zurückerinnern an die Grundstimmung, die es beispielsweise in Washington gegeben hat. Ich bin ja damals auch später dann von außergewöhnlich wichtigen Persönlichkeiten versichert worden, dass um den 13. August die große Angst war, dass die Bevölkerung der DDR nicht einfach weiter so vegetieren wollte, sondern aufstehen würde. Es war eine Angst da, dass etwas Unkontrolliertes kommen würde aus dem sowjetischen Machtbereich und die das alles Mögliche durcheinander bringen würde. Der ganze Vorgang, wenn ich den wieder immer auf so einen Punkt zurückbringe, ist ja doch faszinierend. West-Berlin damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, war ja hier der Hort aller Geheimdienste der Welt. Hier waren westliche und östliche und liefen herum. Sie wussten selbst im Rathaus nicht. Wir hatten manchmal bei den Verhandlungen über Passierscheine, waren die Unterhändler bei mir am Vorabend einer Verhandlungsrunde. Und als sie zur Verhandlung kamen, hatten sie den Eindruck, die wissen schon Bescheid, was da bei dem Schütz beschlossen worden ist. Ich glaube, das ist übertrieben, aber ich will nur sagen, hier war der Hort aller Nachrichten. Hier sind auch alle möglichen Leute dann aufgeflogen. Man kann heute noch einen oder anderen Namen, ich will sie nie nennen, weil das sind alles Tote, von nennen, die dazu gerechnet werden. Und in diese ganze Stimmung, Grundstimmung, man wusste nicht, war natürlich auch die Frage, was ist mit der Umgebung los? Und das führt eben dazu, dass eben wir in Berlin, wenn ich das so sagen darf, 2 Jahre später, deshalb komme ich immer wieder mal auf diesen Kennedy-Besuch, wir in Berlin wollten, dass der Kennedy, wenn es irgendwie geht, nach Berlin kommt, weil wir hier von ihm, sagen wir mal, zusätzlich zu dem kräftigen Standpunkt auch etwas hören wollten, wie es weitergeht. Wie verhandelt man weiter? Und dann kam hier etwas, was uns alle verwirrt hat. Er hielt die tollste Anti-Sowjet-Rede, die in West-Berlin je gehalten wurde, vor dem Rathaus Schöneberg. So, nach der Kundgebung im Rathaus wurde Mittag gegessen in der Vorlänge im Schöneberger Rathaus. Und da gingen einige von uns hin. Andere, auch ich, zu ein, zwei Beratern, die wir kannten, und haben ihm gesagt, ich wollte euch nur sagen, wir hatten eigentlich hier einen Kennedy erwartet, der uns etwas sagt, was darüber hinausführt, was uns zu den Verhandlungen oder zu Ähnlichem führt. Und da haben die Zugehörten den Kopf genickt und sind zu ihm gegangen, Schlesinger vorneweg, und haben gesagt, das war doch ein starkes Stück, was du da veranstaltet hast. Und sieh mal zu. Und dann fuhr er zur Universität, Freien Universität, und hielt dort die große Verhandlungsrede. Sie müssen wissen, das ist ja auch die Lehre vom 13. August. Egon Bahr hat das ja mal so gesagt, dass der 13. August, da ist der Vorhang weggerissen worden. Da haben wir wirklich die Situation gesehen, wie sie tatsächlich ist. Und da ist ja was dran gewesen. Das heißt, der 13. August hat uns im Grunde genommen gezeigt, dass da keine Konzepte waren und wir mussten selber ran. Und von da an haben wir, sagt das hier nur als ein Teilnehmer, aber eben doch darüber lange geredet und lange nachgedacht, wie wir weiterkommen können. Und da war uns der Kennedy-Besuch mit seiner starken, aber gleichzeitig mit seiner Bereitschaft zur Verhandlungsposition von großer Bedeutung.
Das ist immer das Problem in der medialen Erinnerung, dass diese 7 Stunden des Besuches von Kennedy auf 10 Sekunden verkürzt werden, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Ich darf sagen, dass in den Archiven des RBB die gesamten 7 Stunden enthalten sind, weil man hat sozusagen jeden Schritt mit begleitet. Das heißt, das Material ist da, man muss es sich im Zweifelsfalle nur eben auch anschauen und anhören. Manfred Wilke.
Diese Kundgebung am 16. August halte ich für eine, die man vergleichen muss mit der von Ernst Reuter im September 1948 vor dem Reichstag.
Also Willy Brandt vor 100.000.
Willy Brandt hat die Wut, die Verzweiflung, die Ratlosigkeit der Westberliner umgeformt in ein Konzept, dass wir nicht aufhören, an dem Ziel der deutschen Einheit festzuhalten. Er hat gefragt, die in Ostberlin und der DDR fragen uns jetzt, ob wir sie vergessen, ob wir sie abschreiben, ob wir sie verraten. Dann hat er gesagt, niemals, niemals. Diese Dimension dieser Kundgebung in Westberlin war auch notwendig, um der amerikanischen Administration zu zeigen, wenn ihr hier nicht in Berlin die Glaubwürdigkeit des Schutzes der Vereinigten Staaten in Bezug auf Bündnis, Treue und Garantien verlieren wollt, dann müsst ihr was tun. Um das Bild von Ihnen, Herr Schütz, nochmal aufzugreifen, der 13. August hat tatsächlich die Schleier weggerissen, nämlich die Hoffnung einer ganzen Generation, dass die 4 Mächte doch noch eine Einigung zustande bringen, der Wiedervereinigung Deutschlands. Gleichzeitig muss man auch noch eins sagen, die sowjetischen Ziele, West-Berlin umzuwandeln in eine freie Stadt mit einer Rutschbahn Richtung Anschluss an Ost-Berlin, also die Wiedervereinigung, die waren auch geplatzt. Es war das Ende der Infragestellung der territorialen Einflusssphären in Deutschland und danach begann das, wovon Herr Schütz schon gesprochen hat, die Entspannung, die Verhandlungen, weil es klar war, und das will ich wenigstens hier noch sagen, das war damals eine Geschichte, wo beide Mächte über Atombomben verfügten. Und es war eine Situation, wo Europa am Rande des Atomkrieges stand. Und die beiden Mächte haben ihn auch durchgespielt.
Und es standen die Kampfpanzer am Checkpoint Charlie an der weißen Linie.
Aber diese Frage des Atomkrieges war das, was Kennedy und Khrushchev gemeinsam umtrieb. Und beide waren der Überzeugung, einen Krieg um Berlin darf es nicht geben. Es wäre sowieso unser Untergang gewesen.
Ich wollte noch was sagen zu der Rolle der Medien in dieser Zeit. Wenn man jetzt sagt, was hat Kennedy zur Stärkung der Westberliner gemacht, zu den Garantien für Westberlin, so ist das für Westberlin gut gewesen. Aber wir haben ja diese ganzen Reden auch gehört. Und nicht nur, dass man über die politische Situation genau aufgeklärt war und dann, also Egon Bahr war damals immer Kommentator, auch die Kommentatoren des Westens hörte, sondern so ist es mir gegangen. Ich habe dadurch auch eine ganz andere Diskussionskultur kennengelernt. Das war ein Fernkurs in Demokratie, den wir durch die westlichen Medien hatten. Und man war eigentlich geschützt. Man war gegen dieses aggressive Pathos geschützt. Man war gegen diese Einseitigkeit geschützt. Und so ist es mir gegangen. Man ist eigentlich eingeführt worden in die Ambivalenz in der Diskussion, die in einer offenen Gesellschaft herrscht.
Ich würde gerne, weil wir vorhin schon so deutlich gemacht haben, wir müssen auch immer in die Fläche schauen. Gerne Jens Schöne fragen. Wir haben vorhin eben gehört, ja, es gab so eine Situation, Rebellion, Aufstand, befürchtet, was auch immer, also ein sehr großer Unmut. Brach das dann einfach weg nach dem Mauerbau oder grummelte das weiter?
Beispielsweise stellt man im Bezirk Leipzig schon 14 Tage nach dem Mauerbau fest, dass man eingreifen muss, weil die Bevölkerung denkt jetzt darüber nach, wie kommen wir denn jetzt hier noch raus? Wir wollen hier weg, Volksaufstand gibt es offensichtlich nicht. Also überlegt man im Kreis Leipzig, wie es dann in den Unterlagen immer heißt, so in breiten Kreisen der Bevölkerung, was machen wir jetzt eigentlich? Und ich muss zugeben, mich hat es fast umgehauen, als ich das las. Die Bevölkerung im Bezirk Leipzig kommt nämlich auf die Idee, wir buchen uns Reisen beim staatlichen Reisebüro, fahren in die sozialistischen Bruderländer und besetzen da die Botschaften. Und da haben wir das Bild, was wir 1989 haben. Also das ist keine Idee, die erst 1989, also besetzen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wir gehen dort rein in die Botschaften und von dort aus kommen wir dann in die Bundesrepublik. Dann haben wir natürlich, und ich glaube, Herr Schütz, deswegen musste das auch 2 Jahre in etwa dauern, bis man wieder zu Regelungen kam. Wir haben wirklich eine Phase der absoluten Ungewissheit. Auch dessen müssen wir uns ja heutzutage als Nachgeborene klar werden. Viele Leute sind davon überzeugt, der Mauerbau, was hier jetzt passiert, ist eine Maßnahme. Das kann man auf Dauer gar nicht durchhalten. Also die Supermächte müssen sich dann irgendwie einigen und dann wird das relativ schnell wieder verschwinden.
Gerade diese Gerüchte hatten eine amtliche Basis, nämlich in der Erklärung der Warschauer Paktstaaten, mit der die Grenzschließung am 6. August legitimiert wird, steht drin, dass wenn der Friedensvertrag abgeschlossen wird, den Khrushchev immer noch forderte, werden diese Maßnahmen aufgehoben. Das war sozusagen in so einer Grauzone, dass das eine Übergangsmaßnahme ist, aber ihr habt ja noch die Hoffnung, wenn wir den Friedensvertrag kriegen. Nur der kam nicht.
Aus der Berliner Nikolaikirche, das Forum im Inforadio zusammen mit dem Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR aus Anlass des Mauerbaus vor 50 Jahren. Die Reihe des Landesbeauftragten geht weiter. Manches, was wir heute angerissen haben, wird an anderen Orten vertieft werden. Für heute bedanke ich mich recht herzlich beim früheren regierenden Bürgermeister Klaus Schütz, bei der Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert, bei den beiden Historikern Manfred Wilke und Jens Schöne und natürlich bei Ihnen hier im Raum und draußen, die Sie uns zugehört haben.